15. Mai 2008. Das ist die 60. Ausgabe von unserem Digitalk. Das ist ein Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Roger Zedi.
Ich bin Matthias Schüssler.
Und unser Gast heute ist der Christian Wanner. Grüezi. Christian, salut. Du bist Mitbegründer von LeShop, einem Online-Shop von der Migros. Der hat jetzt gerade 10 Jahre Jubiläum gefeiert. Kannst du kurz erzählen, was du gemacht hast, bevor du LeShop ins Leben gerufen hast?
Ja, ich habe einen Schaffhausen-Namen, aber ich bin, was man nennt, ein Auslandschweizer. In Südamerika geboren, dort aufgewachsen und mit 18 Jahren zurück zum Vaterland geschickt worden.
Aha.
Ich habe Studien in Lausanne geführt, in Ökonomie, Mikroökonomie, aber ich habe damals schon den Virus von Wirtschaft. Ich habe meine eigene Firma mit 19 gegründet,
ja,
im Bereich Software Development, und habe diese Firma geführt während die Studien. Nachher habe ich 4 Jahre bei den Amerikanern gearbeitet, Procter & Gamble, im Bereich Finanz und Marketing für Produktentwicklung. Und mit 27 kam, das war kurz vor die ganze E-Commerce, Online-Euphorie, bin ich in diese Geschichte reingestiegen, LeShop, Lebensmittel per Internet zu verkaufen in 97 und das per Post zu liefern. Es klingt wirklich verrückt, aber ich bin in diese Abenteuer reingesprungen, also von die große Firma in diese kleine Abenteuer,
ja,
und seitdem niemals
hast du es nicht bereut. Du kommst also einfach mehr von der ökonomischen Seite, nicht unbedingt von der Technik, ist das so?
Beide, weil ja, mehr ökonomisch von Ausbildung her, aber wenn ich Student war, habe ich viel programmiert selbst.
Okay, vielen Dank soweit. Über LeShop reden wir später noch ausführlich. Matthias, hat es zu der letzten Sendung Feedback gegeben?
Ja, eine Reaktion kommt vom Jens Pulsen. Das ist ja einer von unseren Stammhörern.
Ich würde sagen, der Name kommt mir
genau, er ist auch Stammkommentator.
Okay.
Jens, darum doch mal die Bitte, schick uns mal ein akustisches Feedback, also eine Audiodatei. Dann lernen wir auch mal dich noch so kennen und deine Stimme. Der Jens hat geschrieben und zum letzten Digitalk. Er war sehr interessant, allerdings fand ich die Diskussion über Web 2.0 zu sehr weg vom Thema Doodle. Ich hätte gern noch mehr über die internationale Entwicklung von Doodle gehört und wie der Dienst im Ausland genutzt wird. Bei der Web 2.0 Diskussion, wenn sie denn wirklich sein musste, fehlte noch ein Gedankenaustausch über erfolgreiche Web-Applikationen, bei dem ich als Hörer je nachdem noch eine Anwendung hätte entdecken können. Da ein kleiner Hinweis, es gibt dir Tipps zum Webdienst im letzten Digitalk. Die findet ihr, wenn ihr die Folge im iTunes hört. Links und Screens gibt es links unten beim Bildli. Einfach draufklicken, wenn ein interessanter Webdienst erscheint dort, und dann lernt ihr den kennen.
Ja gut, vielen Dank.
Kommen wir zu den News von der Woche. Das iPhone kommt jetzt endlich in die Schweiz. Und man freut sich alle, und es hat das Interesse schon nachgelassen. Auf jeden Fall verkündet Swisscom seit dem letzten Mittwoch, dass das begehrte Status-Gadget noch in diesem Jahr komme. Genauer, das weiss man bis jetzt offiziell nicht. Man kann sich registrieren lassen, wenn man Interesse hat. Inoffiziell heisst es, dass man das iPhone ab 659 Franken soll bekommen, 799 Franken in der 32 GB-Version, und dass man ein 24-monatiges Swisscom Liberty-Abo braucht. Die ersten Geräte, auch das ist Spekulation, soviel ich weiss, sollen am 20. Juni kommen. Frage in die Runde, wer hat sich schon registriert für das iPhone bei der Swisscom? Christian?
Ja, ich habe das aus Amerika geholt, weil
ach so,
das
ja,
ist
ja
50% günstiger. Aber ich habe viel Respekt für Steve Jobs und was er gemacht hat, weil er kommt mit seinem ersten Produkt, telefonischen Produkt, und ist über Nacht Nummer 1 und Breakthrough in seiner Kategorie vor Nokia und vor Ericsson. Und dieser Produkt hat eine Nachfrage, die größer als das Angebot ist. So, Chapeau, hein? Chapeau.
Ja. Du sagst, es sei dir zu teuer. Mich dunkt es auch ein bisschen teuer. Man kann ja zum Teil, in Deutschland gibt es das für 99 Euro bei T-Mobile. Man muss dort allerdings einen Tarif lösen, der fast 90 Euro im Monat kostet. Roger, wie würde dir das so also gefallen, der
Preis? Das von der T-Mobile will ich es nicht, sonst hätte ich es schon lange für die 99 Euro geholt. Jetzt mal abwarten, wie denn die Preise wirklich sind, dass es nicht billig wird, das ist glaub, klar.
Weißt du, ob es in der Schweiz exklusiv bei der Swisscom ist oder ob es da allenfalls auch noch andere Anbieter gibt?
Ich weiss überhaupt nichts, ehrlich gesagt, aber ich denke jetzt mal, das wird exklusiv sein, mindestens am Anfang.
Mhm.
Und es wird für mich auch bedeuten, dass ich müsste wechseln müsste.
Genau.
Ich bin noch nicht sicher, ob ich Lust habe.
Also ich habe keine Lust zum Wechseln. Wenn es jetzt bei meinem Heimprovider, der mit O anfängt und auch aus der Weltschweiz kommt, wenn die das würden anbieten, würde ich es mir allenfalls überlegen. Aber so hätte ich auch keine Lust. Gleichzeitig wird darüber spekuliert, dass man in der Schweiz das alte iPhone, also das erste, gar nicht überkommt, sondern dass das gerade das ominöse iPhone 2.0 wird sein, wo ja dann demnächst soll starten. Oh, auch das ist nicht offiziell. Man wertet so als Indiz, dass das kommt, dass es Lieferengpässe gibt für den Alten. Also das ist fast nicht mehr erhältlich in den Läden in Deutschland, in den USA und in England. Was erwartet ihr so von dem iPhone 2.0? Einfach GPS und UMTS oder muss das noch mehr bieten?
Software? Ja, ich glaube, wir sind noch am Suchen, ein schnell Zugriff auf Internet ab dem Mobilgerät. Also ich habe lange Zeit der BlackBerry gehabt, überhaupt nützlos für Online-Access. Von Größe her, von Interface her und von Geschwindigkeit her. So aber wir gehen ganz klar in Richtung von Mobile Zugriff auf Internet. Und ich glaube, iPhone ist der Eintritt in diese Richtung.
Mhm. Roger, auch du, wärst du zufrieden, wenn das einfach UMTS hat, die nächste Generation, oder hättest du da noch irgendeine sonstige Erwartung?
Also GPS wäre sicher noch lustig. Ich bräuchte es nicht unbedingt. Ich habe ein Handy, das GPS hat, ich benutze es nie.
Ja.
All die Sachen haben natürlich, also es frisst immer total Batterie, oder?
Von dem
her, es hat immer einen Nachteil, wenn es dann zu viel Zeug drin hat. Ich glaube, die Version 1 ist eigentlich schon recht gut gewesen, gibt sicher noch Verbesserungsmöglichkeiten. Und spannend ist natürlich dann, wenn eigentlich die Software 2.0, die kommt ja jetzt sowieso im Sommer, auch fürs Alte.
Also mit dritten Anwendungen.
Mit dem Programm von den anderen, das wird dann sicher interessant.
Mhm.
Und was ich eigentlich mehr gespannt wäre, ist, ob sie es bei der Ein-Modell-Strategie noch lange laufen lassen. Also es gibt quasi, jetzt hat es die 1.0-Version gegeben, dann gibt es eine 2.0-Version, und dann, aber wieder nur das eine. Ich fände es noch spannend, wenn es vielleicht eine günstige, abgespeckte Version gibt, die ohne WLAN oder irgendwie so.
Dann warten wir es ab und lassen uns überraschen, wie dann... Wie die Geschichte weitergeht, dass sie weitergeht, ist ja, glaube ich, außer Frage. Ab Pfingsten geht es offenbar auch den Hacker am längsten. Über 40 sind Hunderttausende von Webseiten gehackt worden. Ein bösartiges JavaScript hat Besucher auf eine Webseite weitergeleitet, wo man angeblich hat können ein Video anschauen konnte. Statt dem Video hat es dann aber einen Trojaner aus der Slop-Familie gegeben. Die Hacker haben eine Schwachstelle aus der Software PHP-BB ausgenutzt. Das ist so eine Software für ein Forum auf der Webseite. 400'000 infizierte Webseiten am Wochenende. Das ist schon ein bisschen erschreckend, oder? Also offenbar sind die Web 2.0-Technologien dann doch gefährlicher, als man bis anhin gemeint hat.
Ja, die Problematik ist, dass die Kriminalität auf Internet ist international und global und die Polizei ist national und sogar regional bei uns in der Schweiz. So, es gibt ein Desequilibrium und das gibt eine Lücke. Aber ich muss trotzdem sagen, nach 10 Jahren auf Internet und transaktionell, also mit Geld umzugehen und verkaufen, wir haben bis jetzt, und Gott sei Dank, also nie ein großes Problem gehabt in diesem Bereich und nie unser Kunden in Gefahr gelegt. Es kommt drauf und an solche Geschichten, aber meine Erfahrung in 10 Jahren Transaktionsumwelt von E-Commerce haben wir nie eine große Problematik gehabt.
Macht ihr viel für Sicherheit? Ist das ein großer Aufwand? Oder,
ja. Ja, wir passen sehr viel auf, insbesondere für Zahlungsmethoden und Zahlungsverkehr.
Aber da gibt es schon immer wieder Vorfälle oder jemand, der es probiert, jemand, wo
ja, probieren, angreift. Das ist wöchentlich. Mhm. Das ist wöchentlich. Aber wir sind gut gerüstet, um das zu eliminieren oder bremsen.
Mhm. Darf ich noch fragen, was ist das für ein Video gewesen?
Ich kann es nicht, oder es ist nicht weiter.
Ich finde halt immer, wenn die Leute dann halt einfach immer noch so und so viele Jahre nach dem I Love You Virus immer noch auf jeden Mist klicken, dann weiß ich auch nicht, was man noch machen soll, ehrlich gesagt.
Also. Ja, das stimmt. Trotzdem. Oder eben, also auch, wir haben das glaube ich auch schon empfohlen in der Zeitung, wenn man JavaScript im Browser abstellt oder eine Erweiterung sich besorgt, wo das nur bei Bedarf einschaltet, die Technologie, dann surft man schon ein paar viel sicherer, sogar wenn man auf alles draufklickt.
Okay.
Gehen wir zum nächsten Thema. Ein Spammer muss 230 Millionen US-Dollar Entschädigung an MySpace.com zahlen. Ein Bundesgericht in den USA hat zwei von den bekanntesten Spammer, den Sanford Wallace und den Walter Rhines, verurteilt. Der Spamford und der Spam King, also die haben Spitznamen, die beiden.
Ist das der Spam King, den man schon immer davon
gehört hat? Ich glaube, das ist der, okay. Die haben über 735'000 Spam-Mails an MySpace-Mitglieder geschickt. Was meint ihr, wird MySpace jemals etwas von dem Geld gesehen, das ihnen da zugesprochen worden ist?
Sehr wahrscheinlich nicht die ganzen 230 Millionen, aber irgendetwas dann schon.
Oh, so wie ich die Geschichte gelesen habe, ich glaube, es geht weiter als Spamming. Es ist für mich, es war ein Criminal Behavior. Yeah. Also er hat falsche Identität erworben, er hat falsche Identität
benutzt. Spyware ist auch.
Er hat Spyware benutzt, Phishing benutzt und so weiter. So für mich, es geht nicht nur um jemanden, der Spam macht. Es geht wirklich um Criminal Behavior auf Internet und der Mensch muss gestoppt werden. Mhm. Also die 32 Millionen ist eine Sache, aber jetzt müssen wir sehen, wie inwiefern ist er gestoppt von weiter kriminellen Verhältnissen auf Internet zu haben.
Der Sicherheitschef von MySpace, der Herr Nigam, hat ja gefunden, das Urteil werde jetzt eine grosse, abschreckende Wirkung haben und jeder, der bis jetzt Spam verschickt hat, würde sich das in Zukunft zweimal überlegen. Ist das ein frommer Wunsch oder berechtigte Hoffnung?
Der Mann hat zuerst nicht das Pech gehabt, dass er es von den USA aus gemacht hat, oder ich weiß es nicht, aber oder dass er in den USA greifbar ist, oder? Und es läuft ja so viel über irgendwie Fernost und weiß Gott was für Länder. Mhm. Ich weiß nicht, ob das die jetzt schaurig abschreckt, ich glaube nicht.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ein anderer Aspekt, man hat auch können lesen, die Anwälte von MySpace.com haben für den Fall 4,7 Millionen Honorar in Rechnung gestellt. Die müssen jetzt natürlich die Verurteilten auch zahlen. Aber es zeigt ja doch eigentlich, dass man jemanden kann verfolgen kann als Betroffener, von Spam Betroffenen, muss man sich das zuerst überhaupt einmal können leisten. Mhm. Und die Lehre könnte ja daraus einfach sein, dass man als Spammer sich nicht mit einem Grossen sollte anlegen, der eben das Geld dann hat, um so Verfolgungen zu führen.
Mag sein. Ja.
Also schlussendlich, Spam ist, um etwas zu verkaufen. Okay? Mhm. So eine Spur wäre eigentlich die Firmen, die hinter etwas verkaufen möchten und Spam benutzen als Marketingmittel. Mhm. Ja. Diese Firmen sind verfolgbar und sollten schlussendlich verantwortlich sein für Misbehavior, Misusage von Daten oder von Kundenprofilen oder weiß ich nicht was. Ja. Und diese Firmen sind greifbar, weil sie produzieren etwas oder verkaufen etwas oder distribuieren etwas. So, ja. Sie sollten greifbar sein.
Würde man meinen, auf jeden Fall, ja. Und das andere ist halt, also auch da gilt, irgendwie solange halt dann gleich jeder Tausendste oder jeder Zehntausendste die Viagra-Pille bestellt, solange wird man Spam haben.
So ist es. Zum nächsten Thema ein bisschen anders. ProSieben, der deutsche Privatsender, hat am Pfingstwochenende sich keinen Freund gemacht. Die haben nämlich ihr Programm zeitweise mit einem Kopierschutz ausgestrahlt. Das hat dazu geführt, dass Harddisk- oder DVD-Rekorder die Aufnahme verweigert haben. Ich muss sagen, es hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe eigentlich gar nicht gewusst, dass man beim analogen Fernsehen das die Möglichkeit hat. Aber offenbar ist die so, ist die da, nämlich im sogenannten Widescreen Signaling WSS. Das sagt am Fernseher grundsätzlich, in welchem Format, also 16 zu 9 oder 4 zu 3, das Programm ausgestrahlt wird, kann man eben auch so ein Kopierschutzbyte setzen und dann tun all die Harddisk-Rekorde nicht mehr aufnehmen. Mich hat erstaunt, dass es dass die Möglichkeit gibt, dass die nicht bis jetzt viel mehr genutzt wird. Wie erklärt ihr euch das?
Das ist eine gute Frage. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gewusst. Ich hätte gedacht, das geht sicher nur bei digitalem Empfang oder so. Das ist erschreckend, finde ich auch. Ich finde es überhaupt nicht gut. Und ich denke, es war so ein Testballon, um zu schauen, wie viele Leute das motzen. Und wenn zu wenig Leute motzen, dann werden sie das sicher wieder machen.
Genau. Also das ist jetzt die grosse Diskussion. Hat das ProSieben absichtlich gemacht oder steckt das, ist es einfach ein Versehen gewesen? Christian, könntest du dir vorstellen, dass die durchaus das Interesse hat, dass die Leute Fernsehsendungen nicht mehr aufnehmen?
Ich glaube, die ganze Szene ist ein bisschen in Wandeln jetzt. Und man merkt das im Musikbereich zum Beispiel, wo dieses Encryption oder Copyright Protection von Musik bei iTunes war sehr, sehr stark am Anfang. Jetzt ist es es geht rückwärts. Weil sie können nicht kämpfen gegen die Welt. Und die Welt, die Leute nehmen auch Musik. So, was bedeutet das? Das bedeutet, das Modell muss sich verändern. Also das Revenue Model von diesen Artisten oder das Revenue Model für die Sendung muss sich verändern. Sie können schon versuchen, diese Schlüssel oder Speicher oder weiß ich nicht zu machen, aber grundsätzlich, sie kämpfen gegen die Welt.
Ja.
Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie ein Problem ist, dass die Leute Sachen auf ihren Harddisk-Rekorder aufnehmen. Durch das verlieren sie ja kein Geld. Das ist doch absurd, oder?
Nein, die Leute schauen einfach die Werbung womöglich nicht, aber das kommen ja die Werbekunden nicht unbedingt mit.
Wobei es gibt sogar Untersuchungen, dass die Leute zum Teil die Werbung schauen, obwohl sie es aufgenommen haben. Also ja, es ist eben gar nicht so, dass dann alle wirklich skippen.
Also ich mache das.
Ja, ich auch, aber...
Ja. Naja, wir werden es sicher merken. Zum einen ist, glaube ich, ProSieben tatsächlich, die haben auch schon stundenlang Film im falschen Format gesendet, also so 16 zu 9, aber in die Höhe gezogen. Und darum würde ich ihnen das sehr zutrauen, dass das tatsächlich ein Versehen ist. Aber ich bin
also
spannend,
ich habe jetzt ein bisschen Mühe, das zu glauben, dass es einfach nur ein Unfall war.
Aber grundsätzlich habe ich schon die Befürchtung, dass da der technische Fortschritt uns das Leben viel mühsamer wird machen und eben Errungenschaften, die wir jetzt haben, eben wie das zeitversetzte Schauen wieder flöten gehen. Also die.
Und wenn wir noch mal kurz auf die Grundverschlüsselung von der Cablecom zurückkommen können, vor 3 Sendungen oder vor 2, ich glaube, der Druck von den Sender, dass es eine Verschlüsselung gibt, der wächst eben auch. Und am liebsten würde eigentlich, sehr wahrscheinlich jeder Sender würde am liebsten verschlüsselt senden und jeder Kunde müsste nochmal extra zahlen für sein Programm. Das ist der Trend, was sowieso
RTL hat. RTL hat mal so einen Plan schon gehabt.
Also am Schluss hat man dann vielleicht die Grundverschlüsselung von der Cablecom-Podik. Dafür ist nachher einfach jeder zweite Sender ein Pay-TV-Sender.
Ja,
also,
das ist möglich. Ja. Kommen wir zum Schluss noch zu einer Meldung mit einem Happy End. Eine Frau hat nämlich ihr geklautes MacBook mit der eingebauten Kamera und Fernzugriff zurückerobert. Die Frau, nachdem ihr MacBook abhanden gekommen ist, war bei einem Freund und plötzlich hat er gesehen, du, dein Computer ist online. Der Instant Messenger hat das angezeigt. Dann hat sie via Back to my Mac Fernzugriff auf ihren Computer aufgenommen und mit der Kamera von dem Computer ein Bild gemacht, von dem, den er geklaut hat. Und so hat man den identifizieren und verhaften. Schön für die Frau. Wie sichert ihr eure Laptops, dass die nicht geklaut werden und ihr sie nicht mehr zurückerobern?
Well, erstens, es gibt eine Morale zu dieser Geschichte, die erfreulich ist. Es gibt ein Darwinian Selection of the Stupid.
Ja, genau.
Zumindest Blöde werden eliminiert.
Ja.
Ja,
jetzt mein PC ist ganz einfach. Es ist wie der wie der Sackmesser in der Schweizer Armee, mhm. immer auf Mensch.
Ach so.
wir haben einmal einen Laptop verloren in die Firma. Das ja. war im Auto und Auto wurde geklaut.
Ja.
Und jetzt das Befehl ist ganz klar. Laptop ist entweder im Büro oder mhm. auf Mann mhm. oder nirgend anders.
Also ich kann die einzige halbwegs aktive Sicherheitsmaßnahme bei mir ist, dass ich einfach alle wirklich wichtigen Daten sind nicht auf meinem Laptop.
Mhm, genau.
Und alles, was wichtig ist, tue ich so schnell wie möglich von meinem Laptop auf den anderen Computer kopieren, dass wenn ich das Ding verliere, kaputt geht, geklaut wird, irgendetwas, dass ich höchstens einen Tag arbeite oder so.
Das mache ich eigentlich auch so. Ja. Ja, Statistik in Deutschland sagt übrigens, dass jeder 10. Laptop geklaut wird. Also so gesehen lohnt es sich tatsächlich.
Das ist aber sehr viel.
Ja, also ein anderer Tipp ist auch, möglichst neutrale Taschen, Rucksack zu nehmen und nicht so eine typische Laptop-Tasche, dass jeder schon von weitem sieht, das könnte ein selteures Notebook da drin sein. Und sonst, eben, vielleicht gibt es da mit WLAN und GPS und all diesen technischen Möglichkeiten noch viel mehr Chancen, so ein Cloud-Gerät zu
bekommen. Oh, und wie für die Autos, Remote Deactivation.
Genau.
Also man sollte in der Lage sein, ein Remote Deactivation und Remote Destruction of the Harddisk zu machen.
Ja. Glauben die Geschichte eigentlich?
Was?
Also glauben die, dass das so passiert ist, wie es da wiedergegeben worden ist?
Wenn nicht, dann ist es schön erfunden. Also ich glaube schon, dass es möglich
ist. Ich glaube, es ist möglich, aber ich glaube auch, es gibt Firmen, die verkaufen Software, die dann so etwas machen sollten, falls sie das Laptop kaufen. Ich glaube, es ist gut pflanzte Geschichte.
Aber für wer denn?
Ja, ich meine, es gibt ja die PC Phone Home zum Beispiel, die machen seit Jahren mit solchen Arten von Stories ihre PR und Werbung.
Dann ist es gutes Marketing.
Aber es ist eine schöne Geschichte.
Bis dahin, merci vielmals.
Ja, im zweiten Teil von unserem Digitalk reden wir heute über Le Shop. Der ist unterdessen 10 Jahre alt, bedient 180'000 Haushalte in der Schweiz, nach eigenen Angaben, und hat unter anderem in diesen 10 Jahren 3,6 Millionen Eier ausgeliefert. Wie viele Lieferungen gibt es am Tag, Christian?
Im Durchschnitt jetzt etwa 2000 Lieferungen.
Ja.
Und das entspricht ein Volumen von etwa 160 Tonnen Lebensmittel. Ja. Das ist das Gewicht von einem Boeing 747.
Gehst du selber überhaupt noch in Coop oder Migros go posten?
Selten. Also ich gehe bewusst, um zu sehen, was läuft mit Konkurrenz.
Mhm.
Aber von Bedürfnis her, eigentlich meine Frau, sie macht ja Einkäufe zu Hause. Aha.
Aber das liegt mehr daran, dass sie geht posten, aber sie geht schon in den Laden.
Sie deckt etwa 75% unser Bedürfnis mit Le Shop und dann Straßenmarkt, kleine Laderi, kleine Spezialisten, der Italiener um die Ecke und so weiter.
Okay.
Und das ist ein Modell, wir sehen mehr und mehr mit unserer Kundschaft, also die Kombination online, das Grundbedürfnis
für Basics
zu erfüllen,
ja,
und dann das Genießen von Straßenmarkt.
Kannst du etwas sagen über welche Produkte, dass du jetzt eher online kaufst und welche eher offline? Kann man das klar unterscheiden?
Nein, eigentlich, was wir sehen, ist, wir sind sehr ähnlich wie ein normaler Supermarkt, mit führend Frischprodukten eigentlich. Der Produkt, der am meisten verkauft wird, ist die Banane. Max Aber
Banane, Nummer 1.
Ja,
das Banane, habe ich gelesen, das hat mich relativ
Produkte
überrascht. Ja.
Und dann in die 30 Top-Produkten, 27 sind Frischbereich. Entweder Früchte, Gemüse oder Molkereifleisch.
Wie erklärst du das mit der Banane?
Das ist der erste Früchte, der wird in Westeuropa gegessen.
Aha.
Und wir haben einen sehr großen Anteil von Müttern mit jungen Kindern. Und darum auch natürlich Banane ist
für Prämie und so.
Genau. Wir haben etwa ein Viertel von unserer Kundschaft hat kleine Kinder zu Hause.
Aha.
Also die einfach, weil die wenig Zeit haben und für die dann besonders praktisch ist, dass die gar kein Online stellen und sich den Gang zum Laden sparen.
Genau, ja, weil einkaufen, also in der Schweiz für eine doppelt verdienender Familie, also wo Mutter und Vater dabei arbeiten,
ja,
mit kleinen Kindern zu Hause, plötzlich wird Leben kompliziert. Also es gibt ziemlich wenig Hilfe, die Schule ist kompliziert, weil die Kinder hören nicht auf der gleichen Stunde, sie können nicht immer am Mittagessen an die Schule bleiben und so weiter. So für diese Leute plötzlich am Samstagmorgen, anstatt schleppen zu gehen, in die Bergen wandeln oder etwas mit den Kindern machen, das ist ein Traum.
Mhm. Mathis, benutzt du es?
Ich habe es noch nie gebraucht.
Auch nicht bei der Coop oder so? Also
nein.
Generell einfach nicht. Ich habe es ganz am Anfang habe ich das 2-3 Mal gebraucht und ich habe es eigentlich auch gut gefunden. Da hat dann aber irgendwie gleich bald wieder aufgehört und der Haupthinderungsgrund bei mir war jetzt, ich bin dann gleich nicht daheim gewesen, wenn die haben liefern wollten. Und dann hat es mir am Schluss eigentlich wie nichts gebracht, ob ich jetzt noch gestresst in Migros renne oder das Bestellen nachher gestresst muss heimrennen, um daheim sein, wenn die Lieferung kommt. ist das etwas, was nicht häufig gehört? Oder?
Nein, die heutige Situation ist, die Lieferung wird von die Post, die Schweizerische Post erstellt, und das ist einzigartig weltweit.
Mhm.
Etwa ein Drittel von unseren Kunden sind nicht zu Hause, wenn die Lieferung eintritt.
Und was passiert dann?
Die Bestellung wird vor der Tür deponiert.
Aha.
Und da die frischen Produkte in einer Kühltasche sind, mit einer Kühlreserve, gibt es überhaupt kein Problem. Also es kann schon 2 Stunden vor der Tür bleiben.
Aha.
Und wir haben sehr, sehr, sehr selten ein Problem mit etwas, das verschwindet oder irgendwas. Also es funktioniert tiptop.
Ja. Was sind die grössten Widerstände gewesen, wo ihr habt müssen damit kämpfen am Anfang? Jetzt auf Kundenseite?
Also Barrieren, also was?
Ja.
Ihr gehört zu die Szene, also ihr weißt, was in 97 es bedeutete, eine Internet-Website zu machen,
ja,
mit etwa 25 unterschiedlichen Browsers, die unkompatibel zwischen einander waren,
ja,
und ein sehr langsames Modell.
Also ich kann mich erinnern, damals bei der Migros ist es wirklich, es ist länger gegangen zum Online-Bestellen als zu posten.
Ja, ja. Wow, ja. Migros war unser Konkurrent damals, ja, weil wir waren wirklich Entrepreneur und selbstständig gegen Coop und Migros und wir haben die Migros-Laden übernommen 5 Jahre später.
Ja.
Aber um ein Bild zu geben, online Lebensmittel zu verkaufen in 98, 97, es ist wie ein Supermarkt mittel in die Jungle, Amazonian Jungle zu bauen und erwarten, dass die Leute mit einem 4-4 kommen, ihre Einkäufe zu machen. Das war es. Alles war kompliziert für den Kunden. Alles.
Ja. Wieso hast du denn dir das trotzdem angetan, obwohl der Zeit noch nicht reif war?
Wieso ist Christoph Kolumbus nach Amerika gegangen? mit einer Lüge, natürlich. Er hat gesagt an Isabel la Católica, die Königin von Spanien, ging nach Indien und werde dort ein Indian Import Business aufbauen. Und
also
er ist dann in Kuba gelandet.
Der Entdeckertyp.
Genau. Also
Neuland reizt.
Also wenn der Businessplan richtig wäre in 97, hätten wir das nie angefangen.
Mhm.
Nie im Leben.
Mhm.
Weil wir hätten gesehen, so viele Schwierigkeiten und Barrieren und Challenges, dass kein Mensch hätte das gemacht.
Mhm.
So, ich glaube, alle großen Abenteuer müssen anfangen mit einem falschen Businessplan. Oder mindestens mit einer totalen Unterschätzung von den kommenden Schwierigkeiten.
Ja, ich glaube, sonst würde man es wirklich nicht machen. Du hast gesagt, eben seit 2003 sind wir dann mit der Migros zusammengegangen.
Ja.
Wie ist das gewesen, so von dem Übergang von eigener Firma, nützlich nicht mal doch noch relativ kleine Firma damals, zu plötzlich dann mit dem Konzern, Teil von dem Konzern sein? Ist das
grundsätzlich sehr gut.
Kulturschock gewesen, oder?
Ja, also ja und nein, weil es gab unterschiedliche Phasen. Wir haben fast gleichzeitig angefangen in 98, parallel und Competitor.
Ja.
Le Shop hat sich schneller entwickelt. Und im 2002, 2003, wie Sie erinnern, die ganze Internet-Bubble ging los.
Ja.
Und für die großen Konzerne wie Migros und andere, eigentlich die ganze E-Commerce zukünftiges Potenzial war sehr unsicher. Und es war eine Verlustfirma damals und so weiter. So Miros hat ganz pragmatisch sich überlegt, okay, versuchen wir das weiter selbst zu betreiben. Oder geben wir das an diese kleine, unflexible, unschnelle Mannschaft unserer Marke und Produkte, sodass sie das entwickeln. Und das war der Entscheid damals. So, Migros war nicht in den Kapital und Migros war nicht in Verwaltungsrat. So, wir waren eine unabhängige, kleine KMU-Firma mit Migros-Produkten, mit Zugriff auf die Migros-Marke, aber überhaupt nicht in die Struktur von den Migros.
Und das ist bis heute so.
Und das war der Fall bis 2006. Aha. So 3 Jahre lang haben wir das Businessmodell validiert und entwickelt und auch finanziell beurteilt, ja, dass es funktioniert, dass es bringt Geld und so weiter. Und dann ist die Migros ins Kapital eingestiegen mit einer Mehrheit von 80%. So ganz pragmatisch. Mhm. Und ich glaube, das ist der Fall für meistens erfolgreiche große Konzerne. Innovation wird outgesourced und dann reingekauft.
Und du bist immer noch happy mit der Situation? Also, du sehnst dich nicht zurück zu den guten alten Tagen?
Nein, also manchmal frage ich, schon 10 Jahre, was mache ich hier und so weiter. Aber es ist so ein Abenteuer und mein Job wechselt jedes Jahr, weil die Firma verdoppelt in Größe jede 2-3 Jahre. So, die Challenges von einer, wir waren in 2003, wenn wir mit Migros zusammen das Geschäft zusammen geführt haben, waren wir eine Firma mit 14 Millionen Umsatz. Heute machen wir fast 10-fach dieses Umsatz. So für ein Geschäftsführer, die Fragen, die Challenges, die Entscheidungen sind sehr unterschiedlich zwischen 14 Millionen Firma und heute ist Rhythmus 120 Millionen Firma.
Okay, wir haben schon mal darüber geredet. Gibt es so etwas wie einen typischen Kunden bei euch? Kann man das ein bisschen einkreisen? Wer ist das? Ist das zum Beispiel ein bisschen mehr Leute in der Stadt oder auf dem Land?
Oh, in der Schweiz ist es schwierig zu begrenzen, was ich
will. Alle irgendwo in der Adler wohnen.
Ich komme aus São Paulo, 18 Millionen Leute in einer Stadt. So, nein, es ist, das ist berufstätig, Familien, junge Kinder zu Hause, das bedeutet große Bedürfnis für Lebensmitteleinkäufe. Also wir reden hier von 70, 100 Kilo pro Woche und ein urbanisches Lifestyle. Das bedeutet, die Leute können schon in Zürich arbeiten, aber leben in die Grüne, wo sie ein kleines Haus haben und so weiter. Also, aber sind verknüpft, haben Internet zu Hause, kaufen online nicht nur Lebensmittelgüter, sondern auch Bücher, sonst eine ganze Reihe von anderen Sachen. Also, sie sind sehr urban in Lebensstil. Aber dafür haben wir auch eine Minderheit von Kunden, die zum Beispiel in einer Hintervallee von Wallis sind. Warum? Weil es gab damals die Migros-Wagen, die dort liefern. Und diese sind verschwinden dieses Jahr und Le Shop hat dieses Geschäft übernommen. Also wir liefern hinter Grüne Vallee ältere Leute, die bei uns kaufen.
Ja. Aber die älteren Leute haben ja je nachdem dann kein Internet.
Erstaunlich, es kommt da. Es kommt da, weil es ist ein unglaubliches praktisches Zugriff auf die Welt, viel Serviceleistung. Es ist ein sehr schönes Kommunikationsmittel mit ihren Kindern oder Großkindern, die vielleicht im Ausland sind. Nein, wir sind erstaunt, wie die älteren Leute reinspringen.
Ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe, wird glaube ich auch pro Einkauf etwa gleich viel Geld ausgeben wie im Laden oder sogar noch mehr online.
Nein, viel mehr. Also im Laden Durchschnitt Einkauf ist 35 Franken und bei uns ist 230 Franken der Durchschnitt Einkauf und entspricht etwa 70 Kilos. So, das ist, es geht wirklich um die große wöchentliche Einkäufe. Ja. Wir sind keine Tankstellengeschäft, ein Pizza und ein Koki für heute Abend. Das ist nicht unser Metier. Ja. Und das wäre auch nicht sinnvoll ökonomisch und ökologisch, weil wir schicken jedes Mal ein Auto vorbei.
Sind dann M-Budget-Produkte eher gefragt als Selektion-Produkte, zum Beispiel bei euch? siehst du das?
Nein, typisch schweizerisch. Also man kann in den gleichen Korb ein M-Budget Camembert finden. Mhm. Und daneben ein 45 Franken Olivenöl von Südsizilien. So, ich glaube, es ist dieses schweizerische Pragmatismus. Die Leute sind nicht in einer Religion von ich kaufe nur teuer oder einer Religion ich kaufe nur günstig, sonst sie schauen das Preisverhältnis und die Qualität. Und M-Budget-Produkte sind gute Qualität. Mhm.
Ihr habt ein Büchlein rausgegeben mit unter anderem Kochrezept drin zum 10-Jahr-Jubiläum. Und dort hat es auch sogenannte Testimonials, wie ja Firmen das immer gerne machen, von ihren wahnsinnig unglaublich glücklichen Kunden. Und da hat jemand gesagt in dem Buch, ich muss das schnell ablesen, zwischenmenschliche Beziehungen dieser Qualität findet man anderswo nicht. Kannst du mir das erklären?
Ein Lieferant, ich glaube, das ist ein Lieferant.
Ich habe das gelesen und gedacht, also viel unmenschlicher geht es ja eigentlich nicht, oder? Also, wie kommt das auf die Idee?
In diesem Fall, ich glaube, das ist ein Lieferant, aber ja, wir wurden mehrmals befragt, also ist Online-Einkauf eigentlich eine Niedrigung von Menschen-Relationship? Mhm. Was wir merken, ist eher das Gegenteil. Unser Callcenter ist im Haus. Also wir haben unsere eigenen Leute,
ja,
weil ich habe das immer wichtig geschätzt. Und der Durchschnittsdauer von diesen Leuten, die dort arbeiten, ist 6 Jahre. Also sie bleiben 6 Jahre mit
das
uns.
Das ist sehr lang für das Callcenter, ja.
Und diese Leute, mit unserer Kernkundschaft,
ja,
sie wissen alles von das Leben. Also sie verfolgen die Geschichte von der Familie, also neue Kinder im Haus, die Bestellung ist falsch eingetroffen, die Bestellung war gemeint für das Chalet und ich. Also die Beziehung ist fast familiär mit unser Callcenter, weil sie kennen die Kundschaft mehreren Jahren lang.
Ja. Gibt es auch Leute, die nie jemals mehr in einen richtigen Laden gehen? Nur noch sich über den Shop versorgen.
Ja, es gibt etwa 14% von der Kundschaft, wenn man sieht, wie häufig und was sie bestellen, können wir davon ausgehen, dass sie decken 95% von ihren Bedürfnissen online.
Okay. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal auf eines von diesen 3,6 Millionen Eier zurückzukommen, wenn jetzt der Weg von dem Ei vom Hühnerstall zu mir die in Kühlschrank oder in meine Pfanne, wie unterscheidet sich der, wenn ich das bei euch kaufe oder wenn ich das im Laden kaufe?
Der große Unterschied für das Frische ist eigentlich die Kühlräume. Mhm. Bei uns, es kommt vom Feld auch in unser Lager und direkt, also für Früchte und Gemüse in einen 4 Grad Kühlraum, zwischen 4 und 7 Grad. Und dann direkt an die Kunden. Jetzt in der Supermarkt, eigentlich das geht auf das Gestell und für Früchte und Gemüse, das ist Raumtemperatur, etwa 20, 22 Grad und wird von mehreren Leuten berührt während des Tages. Das wäre das einzige Unterschied.
Oh. Und ihr habt eure eigenen Verteilzentren, die sind unabhängig vom Rest von der Migros, oder wie ist das? Oder sind ihr Teil von so einem grossen Verteilzentrum?
Die sind wirklich voll geeinigt und gerüstet für unser Metier, also das Single Picking. Einer ist im Bremgarten Aargau und der zweite ist in Lausanne.
Okay.
Und das ist, jeder ist die Größe von einem Fußballfeld.
Und wie viele Leute sind dort beschäftigt mit Bestellungen abfüllen?
Insgesamt bei Löschop sind wir etwa 200.
Im Ganzen?
Ja.
Okay. Vielleicht zum noch ein bisschen mehr von der Technik reden, die ihr einsetzt. Online-Shops hat man ja heute das Gefühl, mindestens so ein bisschen, das ist alles Standard. Das gibt es ja jetzt alles schon. Unterdessen kannst du mir vielleicht erzählen, wie hoch ist der Anteil von Eigenentwicklungen bei euch? Und wie unterscheidet ihr euch jetzt technisch zum Beispiel von Amazon? Gibt es da Unterschied?
Sehr interessante Frage, weil erstens, ich bin überzeugt, dass wir sind noch in Kinderschuh, von was wird kommen für E-Commerce und Online-Verkauf. Entwicklung ist alles hausgemacht, Frontend und Backend. Also
okay.
Wir sind absolut Ayatollahs über das Thema, also wir entwickeln alles selber. von ERP, Warehouse Management, Inventory Management, Call Center Management, alles ist in-house.
Okay.
Weil ich brauche und strategisch, ich will die Flexibilität. Und die Flexibilität ist, mich anzupassen wöchentlich auf was auf dem Markt geschieht, auf die Bedürfnisse von meiner Kundschaft und so weiter.
Mhm.
Und jetzt für das Unterschied zwischen Amazon und LeShop, das ist eine interessante Frage, weil letzte Woche war Amazon von Seattle bei uns in LeShop Ecublan für einen Besuch und einen Austausch in diesem Bereich.
Ja.
Weil Sie, ich weiß nicht, ob Sie wissen, aber Amazon ist in Amerika jetzt in Lebensmittel reingetreten.
Ja.
Mit AmazonFresh.com in Seattle. So, wir waren dort im Oktober. Wir haben ihren Lagerhaus auch besucht und darüber geredet. Und jetzt sind sie bei uns gekommen, weil wir haben natürlich einen sehr großen Vorsprung über was in Amerika läuft. Wenn LeShop ein Geschäft in Amerika wäre, wir würden Nummer 3 sein in Amerika, von der Größe her.
Von Lebensmitteln jetzt.
Von Lebensmitteln,
ja.
Nach Peabody, Fresh Direct, Peabody Chicago, Fresh Direct New York und LeShop wäre Nummer 3 in der Größe.
Ja.
Und Nummer 1 in Businessmodell, also Validierung von Businessmodell.
Ja.
So, Schweiz hat einen riesen Vorsprung in dieser Industrie gegenüber Amerika, auch in Entwicklung per capita und Businessmodell. Jetzt, bei Amazon, wenn ich ein Buch suche, kann ich Zeit verbringen, um den richtigen Buch zu finden.
Okay.
Das bedeutet, ich werde 15 Minuten verbringen, bis ich den Buch, den ich will, kaufen. Ich werde Kommentare lesen, ich werde Affinität benutzen oder was immer. Bei LeShop, die ganze Logik ist viel schwieriger, weil für unsere Kundschaft, was wichtig ist Convenience. Sie wollen 50 Produkte in Einkaufskorb legen, so rasch wie möglich. Das bedeutet, das ganze Usability, die ganze Ergonomie von der Website muss so gerichtet sein, dass sie schnell gehen, im Produkt zu finden und das in den Korb zu legen. So, das ist ein ganz anderer Logik als andere Website, wo wir versuchen, der Konsument zu in diese Richtung oder mit dieser Promo oder irgendwas mit Bells and Whistles zu distract. Hier, wir müssen ganz pragmatisch, ganz schnell die Grundprodukte in den Basket legen und dann vielleicht gehen sie entdecken, oh, gibt es etwas neu oder gibt es etwas in Promo. So, die Logik ist sehr unterschiedlich.
Okay, und ich hoffe jetzt mal, dass ihr euer Know-how könnt teuer weiterverkaufen, der Amazon. Vielleicht noch zu Ihnen gegen den Schluss, ihr liefert ja unterdessen fast alles, was es im Migros gibt. Gibt es noch Sachen, die ihr nicht liefert? Und was würdest du gerne auch noch liefern in Zukunft?
Well, heute, wir sind hauptsächlich auf Lebensmittel, also Food, Near Food gerichtet, alles was man in einem normalen Supermarkt findet. Aber wir sind überzeugt, dass es gibt noch sehr, sehr viel Potenzial. Wenn wir mit unserer Kundschaft reden und sagen, hey, wenn bringt ihr noch Parfümerie oder Drogerieprodukte, wenn bringt ihr noch Consumer Electronics oder auch Serviceleistungen? Babysitting, weiß ich nicht was. Also wir haben da eine Kundschaft, die, und das ist auch ein riesen Unterschied mit allen anderen Websites. Also Lebensmittel online zu verkaufen, ist ein Kopfschmerzen. Okay? Es ist tiefe Marge, Hochlogistik, drei Temperatur, kompliziert, schwer, es ist ein total Kopfschmerzen.
Okay?
Aber mindestens gibt es einen Vorteil. Man sieht unsere Kundschaft jede Woche. Amazon sieht seine Kundschaft jede 3 Monate. Also die Regelmäßigkeit von Lebensmitteln ist wie ein Shopping Center. Die Leute sind da. Und wenn die da sind, möchten sie auch etwas anders kaufen und effizient noch etwas dazu im Korb legen. So, jetzt werden wir expandieren in anderen Kategorien.
Ich habe gelesen, dass ihr vor kurzem ein Webradio gestartet habt auch. Was ist da der Hintergrund? Ist das einfach, weil man, wenn man im Laden ist, erwartet man, dass Phil Collins abrisselt und darum wollen die Kunden jetzt auch Musik hören, wenn sie online kaufen?
Ja, das ist ein bisschen auch Pionier-Experiment und wir gehen ein bisschen in die Discovery-Zone.
Kommt denn das, wenn ich auf den Shop gehe, kommt Musik oder was heißt das?
Ja, genau.
Das?
Also, man kann das aufschalten. So. Die Leute sind bei uns zwischen 15 und 45 Minuten, okay?
Ja.
Und sie sind in einem Laden, kaufen ein. Und sie sind alleine und in Ruhe. Sie haben die Möglichkeit, jetzt ein Radio aufzuschalten. Das ist ein Lushop-Radio mit best available music von dem Moment. Und auch es gibt Rezepte. So während des Einkaufs plötzlich hören Sie eine Rezepte, die kann inspiriert sein, inspirierbar sein, und Sie können gleich klicken auf die Ingredients.
Und dann haben Sie auf einmal
auf dort alles bestellt. Auf kriegen Sie die Ingredients von den
Rezepten. Kann man dann auch die Musik kaufen?
Entschuldigung?
Die Musik kann man auch kaufen?
Noch nicht.
Okay, aber das wäre der nächste Schritt.
Das wäre der nächste Schritt, natürlich. Ja. So, wir haben da ein Kommunikationsmittel.
Wird das schon rege genügt? Also ich muss jetzt ehrlich gesagt, ich bin heute oder gestern schnell drauf. Ich habe gar nichts gemerkt von dem, ehrlich gesagt. Wird das gross genutzt schon?
Es fängt an. Wir sind diskret, wir probieren, wir sehen, wie es läuft, aber wir werden das verstärken.
Okay.
Also die Musik ist gar nicht so schlecht und der Phil Collins habe ich also zu meinem Glück noch nie gehört, wo ich das schon gehört habe.
Ja, es gibt ja noch Schlimmeres. Noch eine letzte Frage, die mich noch wundern würde, ist, wie haben Sie es geschafft, den Namen Lushop zu behalten? Hat Migros eigentlich nie gefunden, das muss heißen Migros und ein Shop?
Nein, wir haben darüber offen diskutiert, weil das war natürlich eine Möglichkeit. Aber Migros hat ganz pragmatisch beurteilt, dass es gab erstens, dass Lushop war eine Marke auf dem Markt. Also 50% der Schweizer sagen Lushop. Top of mind, wenn Sie befragt werden, kennen Sie einen Online-Laden für Lebensmittel. So Lushop ist eine bekannte Marke. So, warum das auf die Seite legen, wenn das entsteht? Und zweitens,
Migros ist natürlich von der Bekanntheit her noch viel die größere Marke.
Richtig, ja. Aber es gibt viel Freiheit, kommerzielle Freiheit für Lushop, seine eigene Marke zu betreiben. Zum Beispiel, wir verkaufen Wein und Alkohol. Unter die Migros Marken könnten wir das nicht machen.
Ja.
Wir verkaufen auch Markenartikel,
die
nicht erhältlich bei den Migros sind. Unter die Migros Marken könnten wir das nicht machen. Und so weiter. So, es gibt ein sinnvolles, pragmatisches Grund für eine selbstständige Online-Marke zu entwickeln. Die gibt die volle Freiheit für dieses Businessmodell, sich anzupassen an seine Kundschaft und nicht am gesamten Markt.
Okay. Christian, vielen Dank. Das war sehr interessant.
Danke Ihnen.
Ich wünsche euch nochmal 10 und 20 und 30 Jahre, dass es gut weiterläuft.
Wir haben das jetzt überlebt. Werden wir
irgendwann demnächst muss ich das wirklich, glaube ich, auch wieder mal in Angriff nehmen, etwas zu bestellen bei euch.
Selbstverständlich.
Gut. Ja, dann wäre das eigentlich der 60. Digitalk schon wieder gewesen. Nächste Woche muss ich mich schon wieder entschuldigen, bin ich unterwegs fürs Reisen vom Tagi. Matthias, gibt es auch ohne mich einen Digitalk und wenn ja, über was?
Wenn es klappt, gibt es einen Digitalk über Spam zu dem Thema. Aha. Ich habe allerdings noch keine Zusage und wenn es nicht klappt, dann würde man ein kleines Häuschen machen.
Okay, es hängt also davon ab, ob wir unseren Gast kriegen.
Ich kann ihn nachher überzeugen, so als einen Digitalk
zu machen.
Ja, ich glaube, der King kommt nicht
das
zu
uns. Nein, der
hat
ist
gesagt, er hat andere Sorgen jetzt.
Mit Skype.
Ja, Feedback zu dieser Sendung und Ideen für künftige Sendungen oder was auch immer, könnt ihr uns schicken per E-Mail auf leben@tagesanzeiger.ch. Dann wünsche ich jetzt allen noch eine schöne Woche und friedliche Einkäufe, ob online oder offline.
Online.
So oder so.
Tschüss zusammen.
Ciao miteinander.